Kulturradio. Eine Sendung der IG Kultur Steiermark.
Willkommen beim Kulturradio, Sendung und Podcast der IG Kultur Steiermark auf Radio Helsinki und auf Radio Frequenz. Mein Name ist Simon Hafner und ich darf euch in der folgenden Stunde wieder durch die Sendung begleiten. Heute richten wir unseren Blick auf die Kulturarbeit in den steirischen Regionen. Seit bald einem Jahr ist erstmals eine blau-schwarze Koalition in Regierungsverantwortung in der Steiermark. Die Auswirkungen im Kulturbereich wurden relativ schnell spürbar. So wurde zum Beispiel Anfang des Jahres das bis dahin bestehende Kulturkuratorium kurzerhand abgesetzt und parteipolitisch neu besetzt. Die fachliche Expertise des neuen Gremiums ist mehr als fraglich. Kulturinitiativen haben Förderungen verloren, es gibt weniger Einreichtermine und die Budgetaussichten für die kommenden Jahre lassen leider nichts Gutes erhoffen. Kulturakteurinnen in den Regionen sind das Arbeiten unter prekären Bedingungen leider gewohnt. Bezahlte und struktursichernde Stellen sind eine Seltenheit. Diese sind aber oft Voraussetzung, um ehrenamtliche Arbeit überhaupt erst möglich zu machen. Zeit, sich mit erfahrenen Kulturarbeiterinnen zusammenzusetzen, um aktuelle Rahmenbedingungen und Herausforderungen zu besprechen, einen Ausblick in die Zukunft zu riskieren und die Frage nach der Verantwortung der Kulturpolitik zu stellen. In der folgenden Stunde hört ihr Gunilla Plank. Sie verbindet in ihrer Tätigkeit in der Regionalentwicklung Kulturarbeit und Community Building mit dem Schwerpunkt auf Frauennetzwerken, etwa Iron Women, die Frauen der Steirischen Eisenstraße oder den Murauerinnen. Dabei betrachtet sie kritisch den Einfluss gewachsener bzw. traditioneller Strukturen auf das Leben am Land und erforscht mittels Kulturarbeit Transformationsmöglichkeiten und Entwicklungspotenziale. Mevtal Domian ist seit der Gründung 2013 im Vorstand von Artmain, einem Verein zur Förderung des interkulturellen Austauschs und Dialogs in Trofeiach. Artmain organisiert Kultur- und Jugendprojekte im In- und Ausland und hat maßgeblich zur Revitalisierung und kulturellen Bespielung der Simonmühle in Trofeiach beigetragen. Seit 2019 wird die Simonmühle von Artmain als Kultur- und Begegnungszentrum genutzt. Katharina Siekatz-Leitner ist Künstlerin und Kulturarbeiterin. Sie lebt, arbeitet, fotografiert, zeichnet und schreibt in Goldes in der Südsteiermark. Sie studiert an der Akademie für Bildende Künste in der Klasse von Dorit Margreiter und leitet aktuell den Bereich Bildende Kunst in der Kulturinitiative Kürbis Wies, wo sie auch als Kulturmanagerin tätig ist. Gunilla Plank und Katharina Siekatz-Leitner sind zudem seit Herbst 2025 Mitglied des Vorstandes der IG Kultur Steiermark. Schönen guten Morgen, Gunilla. Schönen guten Morgen, Mev. Schönen guten Morgen, Katharina. Freut mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt, heute für die Aufzeichnung dieser Radiosendung hier dabei zu sein. Ich möchte vielleicht damit beginnen, da ja vielleicht nicht alle Menschen euch und eure Projekte kennen, vielleicht jeweils kurz vorzustellen, in welchen Projekten ihr involviert seid und was da gerade im Moment so läuft, bevor wir dann im zweiten Schritt auch auf die aktuelle kulturpolitische Lage dann kommen. Also ich weiß nicht, wer anfangen mag. Vielleicht, Mev, magst du vielleicht kurz erzählen, was die Artmain so ist und an was ihr gerade dran seid?
Ja, gern. Schön, danke, dass ich da sein darf. Ja, Artmain ist ein Kulturverein in Trofeiach an der Eisenstraße. Uns gibt es mittlerweile seit 2013, also schon seit einigen Jahren. Und seit 2019 leiten wir in Trofeiach die Kulturarbeit in einem alten Mühlengebäude, in der Simonmühle. Das heißt, in den Jahren davor haben wir sehr viele Konzerte und Veranstaltungen gemacht an den verschiedensten Standorten. Und seit 2019 leiten wir eben diese Simonmühle als Kultur- und Begegnungszentrum, wo wir die unterschiedlichsten Kulturveranstaltungen machen, von Theater, also immer Theaterbühne reingebaut. Wir haben das alles so hergerichtet, dass man es möglichst vielfältig nutzen kann. Und das ist sozusagen seit in den letzten 6 Jahren das gewesen, wo wir unser Zuhause gefunden haben in diesem Gebäude und haben da Kulturveranstaltungen unter anderem also Kultur in der Mühle gemacht, aber auch europäische Projekte, also Erasmus K2 Projekte gemacht, Projekte zum Thema Upcycling, unter anderem From Waste to Art, also ganz verschiedene Projekte, je nachdem, was uns interessiert hat. Und jetzt für die Zukunft, also für die nächsten 3 Jahre, haben wir ein neues Projekt gestartet, das heißt Freiräume. wo wir unsere Kulturarbeit hinausbringen wollen, auch aus unserem Kultur- und Begegnungszentrum, und die Freiräume in der Stadt oder im Ort ein bisschen anders bespielen wollen, kulturell bespielen wollen, einen neuen Zugang finden wollen zu den Leuten in der Region. Und ja, also wird sich unsere Kulturarbeit jetzt von unserem Gebäude auch wieder mehr auf die Straßen und Leerstände vor allem beziehen. Genau, und da sind wir jetzt gerade dabei bei diesem Freiräumeprojekt. Das startet jetzt mit Jänner. Und wir sind sehr umtriebig, also mit wir meine ich einen Vorstand, dann haben wir einen Mitarbeiter und ganz, ganz viele Freiwillige. Also unsere Kulturarbeit basiert zum überwiegenden Teil, wirklich zum überwiegenden Teil in der Ehrenamtlichkeit. Genau, und was wir halt schaffen, das machen wir. Wir würden gern mehr machen, aber das funktioniert nicht immer so, wie wir uns das vorstellen.
Ja, danke, Maeve. Katharina.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank auch für die Einladung zum Gespräch heute. Ich bin die Katharina Siekatz-Leitner und ich bin Kunst- und Kulturarbeiterin und Künstlerin. Mein Lebensmittelpunkt befindet sich in Groß-Klein, genauer gesagt in Golders, noch genauer am Kogelmax, auf einem kleinen Hof, wo ich lebe und arbeite, gemeinsam mit meinem Partner, der auch ein Tonstudio da hat. Und ich mache was mir da beruflich auch noch herbindet, ist der Kulturverein Kürbis, der seit 1976 in Wies beheimatet ist. Und ich bin dort zuständig in ehrenamtlicher Manier für das Programm der bildenden Kunst. Und zudem bin ich noch Mitarbeiterin im Kürbis für derzeit 10 Stunden, wo ich mich hauptsächlich um die Werbung und die Förderungen kümmere. Ja, das ist das, wo ich überall involviert bin und was den Kürbis jetzt, vor allem was ja die Kulturarbeit in der Region Südweststeiermark betrifft, angeht, steht der aktuell, würde ich sagen, mitten in einem Generationenwechsel. Weil einige Bereiche, der Kürbis, kurz zur Information, ist ein Mehrspartenhaus, sprich es gibt den Bereich Theater, es gibt den Bereich Literatur, Musik und bildende Kunst. Das war jetzt quasi in einer zeitlichen Abfolge, wie sich das entwickelt hat. Und den haben 1976 sehr motivierte junge Männer gegründet. Und aktuell sind 3 Bereiche, sprich die Musik, die sind von Gabriel Schmidt, ist die übernommen worden, und Pumpkin Records, das Label. Die Literatur macht der Wolfgang Bollands und den Verlag ebenfalls, wobei da gerade auch im Gange ist, dass da noch jemand Junges gefunden wird. Und die bildende Kunst mache ich. Und dann gibt es nur den Bereich Theater, den aktuell der Karl Bosch macht, der den Verein auch gegründet hat und wo gerade die Melina Schuster vor der Übergabe quasi bereitsteht. Und ja, Generationenwechsel, finde ich, ist das Stichwort. Generationenwechsel hat dann damit viel zu tun, dass da auch junge Frauen daherkommen, die auf sehr betagte Herren treffen, die schon, wo ich merke, dass vor allem in der Kommunikation und in dem, wie man auf Dinge schaut, durchaus, Reibungsflächen da sind, die sehr spannend sind, die aber auch sehr anstrengend sein können. Ja, das ist, glaube ich, der Status quo aktuell.
Danke dir, Katharina. Gunilla.
Hey Simon, auch danke für die Einladung. Ich arbeite hauptberuflich in der Regionalentwicklung. Das ist auch der Bereich, wo ich am liebsten arbeite. Immer in Verbindung mit Kultur und mit Community Building. Derzeit die größten Projekte sind Iron Women und Murauerinnen, eben Aufbau von Frauennetzwerken, beziehungsweise sind eh beide schon ziemlich stabil, wo immer wieder ein Teil mit Kultur gemacht wird. Aber es ist eben ein Teil davon, es ist nicht das ganze Programm. Also es ist da, wo man sonst keine Mittel des Ausdrucks findet, da muss die Kultur her, um diese Themen zu eröffnen. Und sonst arbeite ich noch bei verschiedenen anderen Projekten Kleinformatik mit, als freie Mitarbeiterin. Das war's eigentlich schon.
Magst du ein bisschen kurz erzählen, was Iron Women so macht? Du hast jetzt zwar gesagt, so ein Netzwerkprojekt, aber wo ist das genau angesiedelt oder was sind da die Ziele? Und ja.
Genau, Iron Women ist eben mit der Maeve gemeinsam auch in der Region Steirische Eisenstraße, ist ein Leader-Projekt, das eben draufgekommen ist, dass wenn Frauennetzwerke in Regionen vorhanden sind, dass das die Lebensqualität einfach hebt der Frauen dort und das heißt, dass das ganz viele Faktoren auch noch positiv beeinflusst. Zum Beispiel, wenn man rückziehen will, dass man gleich einen Anknüpfungspunkt hat. Beziehungsweise ist es auch so, dass ganz viele total fantastische Frauen mit großartigen Fähigkeiten in dem Netzwerk sind und du weißt einfach sofort, wenn du eine Projektanfrage hast oder so, da gibt's die und die und die Person, die das auch umsetzen kann. Das ist so runtergebrochen Iron Women, würde ich sagen.
Ja, danke euch einmal für diese erste Runde. Ich habe mir da jetzt gleich ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich jetzt auch gleich zum nächsten Punkt führen vielleicht so. Die Rahmenbedingungen für Kulturarbeit in den Regionen sind ja immer schon schwierig. Vergleichsweise jetzt zu den Zentren und jetzt in der Steiermark speziell zu Graz, gibt es wesentlich weniger Förderungen, auch was die Förderungen auf Bundesebene betrifft, ist es schwieriger, da ranzukommen. Das heißt, die Arbeit ist herausfordernd. Die Erfahrung, die da ist, dass ohne einen sehr, sehr großen Anteil von Ehrenamtlichkeit in dem Bereich eigentlich gar nichts geht in den Regionen, das ist sicherlich ein großer Unterschied zu dem, wie Kulturarbeit in den Zentren funktioniert. Auch diese Frage der Generationenwechsel, Katharina, die du angesprochen hast und die Wichtigkeit von Frauennetzwerken. Also das alles beschreibt schon relativ gut vielleicht so ein bisschen in welcher Art und Weise die Arbeit funktioniert oder unter welchen Bedingungen. Jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, eben Stichwort neue Landesregierung, jetzt nicht mehr ganz so neu und den diversen, Einsparungen, Veränderungen jetzt im Kulturfeld, was die Förderungen betrifft, das Ausfallen von Förderterminen, das Umstellen, neue Calls, jetzt das neue Budget, wo es noch irgendwie unklar ist, wie sich das jetzt genau nächstes Jahr auswirkt. Wie erfährt ihr da diese Veränderung? Also ist es für euch, merkt ihr, dass da jetzt ein Schnitt passiert ist und sich tatsächlich was Negatives verändert hat für euch? Oder ist es eigentlich mehr so eine Fortschreibung der, ich sag mal, nicht optimalen Rahmenbedingungen, die ihr im Feld habt? Katharina, bitte.
Was ich glaube, ist, dass aus Sicht jetzt von am Kürbis, der Kürbis sehr clever agiert hat die letzten 50 Jahre und dass wir da prinzipiell auf einem recht guten Punkt stehen, woran ich aber merke, dass es jetzt, es sind zum Beispiel bei uns die Förderungen nicht wesentlich gekürzt worden. Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass es eben in den Regionen weniger so Projekte gibt, die in der Form arbeiten und dass wir da Glück gehabt haben, dass wir jetzt nicht in Graz sind, sondern in Wies sind zum Beispiel. Also es ist jetzt eine Vermutung meinerseits, dass das mitgespielt hat. Was aber definitiv eine Frage ist, die ich mir ganz oft stelle, ist, wenn quasi die Förderungen gleich bleiben, und aber die Personalkosten hoch sind oder steigen und ich dann trotzdem, wie soll ich sagen, innovativ und fair bezahlen möchte, wie da eine Politik dazu steht. Das ist eine Frage, wo ich immer wieder unsicher bin, wie weit, weil wir merken, also innerhalb von einem Gesamtbudget, die Personalkosten nehmen einen immer größeren Raum ein. Und das ist ganz oft der Streitpunkt, quasi wie viel Raum diese Personalkosten einnehmen dürfen, wenn es darum geht, ein professionelles und gut funktionierendes Rückgrat zu schaffen, damit der Ehrenamtlichkeit sinnvoll möglich ist. Und da bin ich immer so ein bisschen auf dünnem Eis, weil ich mich frage, wie weit, also ich mache das Budget jetzt nicht, muss man auch dazu sagen, ich schreibe die Anträge und die Kommunikation mit den Fördergeberinnen, aber im Schreiben der Anträge ist trotzdem bei mir immer wieder die Frage, wie weit und wie groß darf der Anteil der Personalkosten sein, weil ich finde, auf das bricht es dann ganz oft runter, weil wenn ihr professionelles Rückgrat habt, das gut den Raum aufmachen kann, dass Ehrenamtliche gern dort mitarbeiten und dass die Mitarbeiterinnen, die angestellt sind, nicht ausbrennen, weil sie in ihrer Freizeit Dinge anfangen zu machen, wie Geschirrhangerl waschen oder sonstige Dinge, und sie es nicht mehr abgrenzen lässt und dann mal das Handtuch schmeißt, was oft einmal die Konsequenz daraus ist. Das ist die wesentliche Frage, die ich mir stelle und wo ich sehr verunsichert bin und wo ich dann auch immer wieder halt vor allem auch mit älteren Leuten aus dem Verein anecke, quasi, wenn ich darauf poche, dass wir da nicht wegkürzen und dass die Bezahlung der Personen, die beteiligt sind, gefälligst solide ist, damit man das gern und gut macht.
Da würde ich gerne einhaken, weil das ist sehr, sehr spannend, weil du hast gesagt, Katharina, das professionelle Rückgrat. Und das ist genau das, was unser Problem eigentlich ist, dass wir mit dem, also wir haben leichte Budgeterhöhung bekommen, aber es ist gerade zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Es ist genau so, dass wir eigentlich für, um das Erstellen für diesen professionellen Rückgrat, was man braucht, eigentlich zu wenig Budget haben. Also wir bräuchten viel mehr finanzielle Mittel, um eben Leute in ein Angestelltenverhältnis zu bringen, damit man auch einfach mitspielen kann in diesen Dingen. Also alles, was Medienarbeit, also wenn wir jetzt die Medienarbeit ansprechen oder Social Media Arbeit, das sind Dinge, die wahnsinnig viel Zeit und Ressourcen brauchen und damit ich das anständig machen kann. Und wir haben eher das Problem, dass wir das alles im Ehrenamt machen müssen, weil wir immer noch nicht die Mittel haben, dass wir das endlich einmal auf ein solide und, wie du gesagt hast, professionelles Rückgrat dafür haben, auf solide Beine stellen. Und es ist jetzt sehr schwierig, wenn ich viele dieser Dinge, die sehr professionell gemacht gehören, Leute im Ehrenamt machen das, weil wir dann, wie du gesagt hast, irgendwann das Handtuch schmeißen, weil es einfach zu viel wird, weil die ganzen Dinge von Geschirrhanger waschen angefangen, das wird dann einfach, sind sehr, sehr viele Arbeitsschritte. Und unser Hauptproblem ist das, wir haben das Gefühl, dass wir nicht vom Fleck kommen, weil wir haben für die neue Einreichung uns sehr, sehr viel überlegt, haben sehr viel umgestellt, haben versucht, das ganz anders zu denken. Und haben dann halt einen wahnsinnigen Schnitt gekriegt. Also wir haben nur einen Bruchteil von dem gekriegt, was wir eigentlich angesucht haben. Und das heißt, wir haben zwar in Summe ein bisschen mehr bekommen, aber eigentlich nie so viel, dass wir so professionell aufstellen könnten, wie wir eigentlich wollen und wo wir auch die Kompetenzen dafür hätten. Und ich finde das sehr schade, weil wir haben durch Förderungen auch vom Land eine Kulturmanagerin ausgebildet, die sehr gern bei uns arbeiten wollte, die wir echt sehr gern behalten hätten, die wir aber nicht halten konnten, weil einfach die finanziellen Mittel nicht da waren. Das heißt, es ist irgendwie ein auf der Stelle stehen, weil dieser große Sprung nach vorne zur Professionalisierung mit den Mitteln, die wir jetzt haben, einfach nicht möglich ist. Und das frustriert natürlich auch die Ehrenamtlichen, weil sie halt sagen, okay, es ist immer irgendwie das Gleiche oder wenn man dann was anderes machen möchte oder sich nach vorne weiterentwickeln möchte, dann kommt man da über diese Hürde nicht drüber. Und das ist zurzeit irgendwie so ein bisschen unser Status quo. Also von diesem, das bisschen mehr als vorher, aber nie das, was wir eigentlich bräuchten, dass man wirklich, wenn ich das Stadt-Land-Gefälle anschaue, ich glaube, die viele Leute erwarten natürlich eine professionelle Homepage, die erwarten ein Ticketing-System, die erwarten vielleicht eine Steuerabsetzbarkeit, wenn sie was spenden, also spenden, wenn sie Spendenabsetzbarkeit oder solche Dinge. Damit man halt auch irgendwie die gleichen Rahmenbedingungen vorfindet wie in der Stadt und halt am Land kommt man vor, oder in unserer Größe, wo wir da jetzt sind, ist das also nicht schwer, das zu machen und das, wie du sagst, die, die das beruflich dann machen, die bei uns halt Stunden haben, die dann ein paar Stunden angestellt sind, aber eigentlich 40 Stunden einarbeiten, damit das funktioniert. Unser Status quo derzeit.
Gunilla, hat sich's im letzten Jahr verschlechtert oder so wie jetzt Katharina und Mev beschrieben haben, eigentlich sind es genau die gleichen Probleme, die schon vor 3, 4, 5 Jahren oder vor 10 Jahren existiert haben.
Ich glaube, es ist zum Teil eine Grundthematik, die schon immer besteht. Also was die Mev jetzt zum Schluss gesagt hat, dass du einfach siehst, da sind Kompetenzen da, da sind Möglichkeiten da. Man könnte so viel machen, aber man kann nicht, weil man halt das Geld nicht hat. Das ist ein Thema, das ich glaube durchzieht durch die Kulturarbeit und das schon sehr lange. Ich würde aber gerne noch eine Perspektive einbringen von Seiten der Murauerinnen, also von dem Frauennetzwerk in Murau, weil da wussten wir schon 2020, also es war auch ein gefördertes Projekt, und 2020 wussten wir schon, es wird nicht weitergehen und sind damals schon vor dem Punkt gestanden, was machen wir jetzt? Und das ist nicht die Lösung für alle, aber speziell, weil die Kulturarbeit, die man über Frauen oder die ich über Frauennetzwerke mache, die ist ja ortsungebunden. Also ich habe nicht wie Maeve oder Katharina das Problem, dass irgendwer Geschirrhangerl waschen muss, weil wir haben einfach keine. Beziehungsweise mieten wir uns dann eh immer oder kommen wir zu Veranstaltungen dann immer wieder gern bei Kulturveranstaltungen unter, die dann Geschirrhangerl haben. Aber worauf ich hinaus wollte, wir haben bei den Murauerinnen schon 2021 gewusst, die Förderung wird aus sein und was machen wir jetzt? Und das war dann wirklich also von 100 auf 0 der Cut. Und weil die Community, weil das Netzwerk aber schon so gut war, wollte man nicht aufhören damit und haben dann geschaut, wie kann man ein Netzwerk aufbauen, ehrenamtlich natürlich, weil es war kein Geld da, dass es einfach weiter besteht. Und das war schon ein interessanter Prozess, weil es war das Runterschrauben einmal auf 3 Vernetzungstreffen pro Jahr, aber auch das Runterschrauben in Bezug auf Professionalität und so weiter. Also das wirklich das rausfinden, was ist wirklich wichtig, dass wir überleben können. Und das ist, wie gesagt, das war eine Lösung für ein Netzwerk. Aber es ist vielleicht speziell auch, was gesagt worden ist, mit der Professionalität. Das ist auch was die Leute ganz oft ins Burnout treibt oder in die Überforderung, wo man dann wieder runterbrechen muss, was ist jetzt wirklich wichtig. Und wichtig ist halt von unserer Warten aus, als Murauerinnen-Perspektive, dass wir uns treffen und dass uns gut geht. Und was ich auch bemerke, also der Community-Building-Prozess, den wir dann eingeleitet haben, wo wir gesagt haben, die Basis muss ehrenamtlich sein, weil das ist dann eine Basis, die uns niemand wegnehmen kann. Also auch wenn die Förderung gestrichen wird, werden wir weiter überleben. Der Community-Building-Prozess hat jetzt dazu geführt, dass es eben eine Community gibt und ich merke, dass wir total gefragte Kooperationspartnerinnen sind. Merke ich bei den Iron Women auch schon. Iron Women-Netzwerk ist ein bisschen jünger wie Murauerinnen, weil du halt viel Projekte hast von externen Leuten, die manchmal auch in Graz sitzen oder sonst wo, die gerne am Land was machen würden, aber nicht wissen mit wem. Und dann hast du das Glück, dass du sagen kannst, wuhu, wir sind eine Gruppe, wir sind dabei. Und das ist ein System, mit dem wir im Moment eigentlich ganz gut fahren. Und eben ungefördert, also ohne Basisförderung.
Ich finde, Gunilla, danke, dass du das auch ansprichst, weil das ist was, mit dem ich mich sehr viel auseinandersetze, nicht nur gedanklich, sondern auch mit Personen. Weil mir oft vorkommt, dass im Kulturbereich so eine unglaubliche Bringschuld besteht, wo das gar keine Option ist, im Kopf weniger zu machen, damit sie das gut ausgeht, damit man sich auf Füße stellen kann, die einen dann auch tragen für, weiß nicht, einen Marathon und nicht nur für die nächsten 10 Meter. Und da merke ich, dass das an ganz vielen Stellen, egal ob das jetzt in der Stadt oder am Land ist, weil es gibt in der Stadt genug Räume und Vereine, die genauso viel ehrenamtlich tun und genauso viel ehrenamtlich reinhackeln, dass man sich fragt, hast du einen 40-Stunden-Job dort? Wie soll sich das ausgehen? Und das ist, würde ich sagen, ist, oder mich, das ist was, wo ich dafür brenne ein bisschen. Wo ich mir denke, das kann es doch nicht sein, dass das alles so weitergeht, weil das geht dann ja nicht alles so weiter, sondern irgendwann ist die Wand da, wo man sagt, nein, Ende finito. Und ich bin selber vor einer ähnlichen Situation gestanden und mir dachte, das gibt's doch nicht, für wen tue ich denn das alles? Und wie soll sich das jemals ausgehen? Und nie genug gemacht zu haben und nie an einem Punkt zu stehen, wo man sagt, okay, gut, das ist sicher zum Ausgegangen und ich kann in Ruhe heimgehen. Und dass das dann oft einmal nicht im Kopf ist, dass man vielleicht weniger tut. Das ist immer gleich so ein Schreckmoment, dass man, also, und vielleicht hängen da auch, glaube ich, und das ist das, wo ich, kann ich zurückkommen auf das, was ich vorher gesagt habe, wie weit sind Fördergeberinnen bereit, sowas mitzutragen, wenn ich sage, hey, ich schaue auf meine Leute, ich schaue, dass das langfristig funktioniert und deswegen machen wir vorerst weniger, damit sie das aufbauen kann. Und mehr kann man immer noch mal machen, aber vorerst reduzieren wir mal. Das ist die eine Seite und dann halt das System, dass das schon so lange so tut und gar nicht kommt man vor oft damit zurechtkommt und sagt, nein, das machen wir jetzt einfach nicht, weil es geht sich nicht aus. Und dass da ganz viel ganz nervös werden.
Ja, mir fällt dazu etwas ein, was die IG Kultur Steiermark versucht hat, ein bisschen zu pushen als Thema oder als Slogan. Und das war ein Slowdown in der Kulturarbeit. Das war so rund um die Entwicklungen von VRP. Der fairen Bezahlung. Und da war eben der Ansatz, das Ausmaß der Dinge, die passieren, das Ausmaß der Stunden runterzuschrauben, das Ausmaß der Projekte runterzuschrauben, aber dafür in eine faire Bezahlung zu gehen von dem, was man macht. Ja. Das heißt, da würden die Budgets ja auch gleich bleiben eigentlich und die Förderung, die man bekommt. Das war auch eine Zeit lang durchaus ja auch Thema bei den Kulturabteilungen, also auf Seiten des Landes und auch der Stadt Graz, wo wir da jetzt aktuell stehen, jetzt mit den größeren kulturpolitischen Veränderungen, das ist so ein bisschen eine Frage, aber eigentlich sind die VRP-Bezahlschemata ja anerkannte, von den Abteilungen nach wie vor anerkannte Schemata und das heißt, es steht ja auch jedem Projekt offen, das an sich zu machen. Ob das so, wie du jetzt sagst, das dann wirklich akzeptiert wird, vor allem jetzt Stichwort neues Kulturkuratorium, Veränderungen jetzt in der Bewertung etc., das ist halt eine andere Frage. Ja. Aber grundsätzlich Also das ist schon länger da als Thema, ja, und das ist einfach wieder so weggerutscht, also eben diese Vorstellung weniger zu machen. Ich möchte noch ein bisschen nachhaken an dieser Thematik, Stichwort auch Community Building. Man merkt das jetzt so im Kleinen, dass es so, das passiert ja nicht nur in der Steiermark, dass es Projekte gibt, Orte gibt, die stark auf Community aufbauen und versuchen auch, sowas wie eine eigene ökonomische Basis zu schaffen, weniger Abhängigkeiten zu schaffen. Ich denke jetzt zum Beispiel an das Cambium in Fähring oder da gibt es das Wiesehäusl in Deutschlandsberg. Also Orte, die versuchen auch über Direktkredite diese Orte zu kaufen, also die quasi in Besitz von Orte zu kommen und versuchen so auf einer anderen Ebene die Arbeit fortsetzen zu können. Das lässt jetzt vielleicht nicht immer unbedingt alles leicht auf das Kulturfeld umlegen, wobei auch das Cambium zum Beispiel ja auch einiges an Kulturveranstaltungen macht und soweit ich weiß eben im Moment noch keine Förderungen bekommen. Es geht jetzt auch gar nicht darum zu sagen, dass es keine Kulturförderungen mehr braucht, weil die braucht es natürlich auf jeden Fall und dafür muss man ja auch kämpfen. Aber was gibt's abseits oder zusätzlich noch für Möglichkeitsräume, vielleicht da hineinzugehen und auch vielleicht also ökonomische Basis zu schaffen? Also eben jetzt durch die Einsparungen haben Vereine ihr Förderungen verloren und dann gibt's eben sowas wie Community Fundings und eben Direktkredit habe ich schon erwähnt. Also könnte das sein, in der Richtung mehr zu denken und mehr zu tun, oder geht's auch darum, diese Community und Schrägstrich das Publikum einfach besser an diese Orte zu binden auch und vielleicht eine höhere Wertschätzung zu finden und auch da vielleicht dadurch auf eine andere ökonomische Ebene zu kommen irgendwie?
Wo ich vielleicht noch einhaken möchte, wegen der ökonomischen Grundlage. Es ist der Kulturbereich sich selbst gegenüber halt auch manchmal ein bisschen gnadenlos. Weil wenn du offiziell einen Brotjob hast, dann habe ich das Gefühl, kann es gleich einmal sein, dass du in der Kategorie in die zweite Reihe rutscht, weil du bist ja keine hundertprozentige Künstlerin oder keine hundertprozentige Kulturarbeiterin. Mittlerweile liebe ich Brotjobs, wo man nicht die ganze Zeit kreativ sein muss und Konflikte managen oder whatever. Und das ist, glaube ich, eine Denkweise, die wir uns abgewöhnen müssen, weil, wie gesagt, ich kenne einige, die einfach Brotjobs haben und die dadurch halt auch gut arbeiten können. Und so wie die finanzielle Lage jetzt ausschaut, da werden wir halt nicht drum rumkommen, dass das ein Modell ist, das wir weiterhin ausführen. Und das Zweite, was wir eh schon angesprochen haben, was die Katharina auch gesagt hat, ist einfach weniger machen. Wir haben so einen Produktionszwang. Und weil du vorher auch Fair Pay angesprochen hast, was man ja machen könnte, und man könnte auch weniger machen, aber man macht es halt nicht. Das ist also, das ist ja völlig ihre kulturinterne, immanente Antrieb. Und das ist einer von den wenigen Punkten, wo ich sage, da kann man wirklich bei sich selber ansetzen. Wir müssen echt nicht durchgehend alles Mögliche produzieren. Es ist speziell jetzt schwierig, weil wenn du so gesellschaftlich schaust, das ist dauernd irgendwo was, wo du denkst, boah, da muss man dringend was machen zu dem Thema. Das müssen wir aufgreifen, das müssen wir bearbeiten. Aber es bringt halt auch niemanden was, wenn es 20, 25 durchgehend alle möglichen Themen bearbeitest, die steirische Landesregierung aufwirft und dann zu Silvester ins Burnout gehst. Also um auf die Frage konkret zurückzukommen, von der Ökonomie her, ich glaube, es ist wieder zurückführt zu den Brotjobs und zu weniger machen, weil einfach finanziell, es tut sich da nichts anderes auf. Und das, was wir, glaube ich, selber noch richten können, ist das wirklich das weniger machen und den Produktions- und vor allem auch Perfektionszwang ein bisschen runterfahren.
Mev, bitte.
Da darf ich gleich einhaken. Ich glaube, dass sehr, sehr viele bei uns zumindest einen Brotjob haben, weil es dann anders geht. Also nicht, weil sie es gerne hätten, sondern weil es einfach finanziell nicht möglich ist, dass man genügend verdient, dass man damit wirklich über die Runden kommt. Und das ist halt das, wo wir jetzt gerade stehen. Das heißt, der Brotjob ist das, was meine Wohnung zahlt und die Kultur ist das, was ich gerne mache. Und das ist, glaube ich, bei vielen, bei uns zumindest, ein bisschen so das Problem. Und mit dem Thema weniger machen sehe ich insofern ein bisschen die Diskrepanz, weil man ja bei den Einreichungen, zum Beispiel bei Bundesförderung, ja gewisse Tage angeben muss, die ich mindestens bespiele. Und dann komme ich in den Zwang, weil dann muss ich die und die Veranstaltung machen oder muss das so lange laufen haben, damit ich überhaupt da förderfähig bin. Und das ist eine ganz große Diskrepanz zwischen, was kann ich schaffen und was muss ich schaffen, damit ich überhaupt förderfähig bin für gewisse Förderschienen. Und da sehen wir uns ganz groß in dieser Diskussion. Schaffen wir das und wie schaffen wir das, dass wir auf diese Mindestvoraussetzungen überhaupt kommen? Nicht nur finanzieller Art, Vorfinanzierung etc., wenn man jetzt auf europäischer Ebene denkt, sondern auch, wie schaffe ich das, dass ich diese Tage einfach unterbringen kann? Und was noch dazu kommt mit den Indikatoren, weil man sagt, man muss immer mehr machen, Publikum ist natürlich auch so eine Geschichte. Ich muss halt immer nachweisen, wie viele Leute habe ich auf der Homepage gehabt, wie viele Leute waren bei meinen Veranstaltungen, diese Indikatoren, und das wird gleich gemessen, ob ich in einem Ballungszentrum bin oder in einem Ort mit 1000 Einwohnern. Es ist, die Indikatoren sind die gleichen. Und das ist natürlich am Land doppelt schwierig, weil ich habe eine viel geringere Menge an Personen, die ich potenziell anziehen kann, beziehungsweise habe eine gewisse, ich muss viel mehr investieren, damit ich diese Leute irgendwie haben kann, weil ich potenziell einfach weniger zur Verfügung habe. Jetzt man schon gehört, dass im urbanen Raum das Angebot dementsprechend groß ist, dass auch jeder kämpft, kommt zu mir und dann geht nicht dorthin, oder am gleichen Tag sind 4 Veranstaltungen. Also die Probleme sind die gleichen. Aber ich glaube, man kämpft da ganz viel mit diesen Indikatoren, die man da angeben muss, mit diesen harten, kalten Fakten. Ja, da waren so und so viele Leute und so viele Leute haben das gesehen und so weiter und so fort.
Kathrine, magst du noch was dazu sagen zu dieser Frage? Geht es überhaupt irgendwie anders, ökonomisch zu arbeiten? Du hast es vorher schon erwähnt mit dem weniger arbeiten, aber vielleicht jetzt auch noch einmal so Richtung Community Funding, Direktkredite, andere Finanzierungs- und Unterstützungsmodelle abseits jetzt von Kulturförderungen. Seid ihr dann sowas dran am Denken oder ist einfach wirklich so diese ganzen Herausforderungen, die ihr jetzt schon beschrieben habt, ist das einfach auch so, ist so viel Arbeit da, dass man sich über diese Frage eigentlich noch gar keine Gedanken machen kann, ne?
Ich glaube, das wäre jetzt mein erster Punkt gewesen, weil ich durchüberlegt habe, was Möglichkeiten wären oder Schritte. Und ich glaube, der erste Schritt, zumindest jetzt aus Sicht von einem Kürbis und aus meiner Sicht auf dem Kürbis, wäre, dass wir zuerst einmal die Hände freikriegen müssen, damit wir uns überhaupt sinnvoll Gedanken machen können, wie man das zukunftsfähig gestaltet, den Kulturverein, wie man eine Ehrenamtlichkeit gut einbindet, wie viele Mitarbeiterinnen man hat, wie viel die für bestimmte Tätigkeiten Stunden brauchen, wer das Budget macht, wer den Vorstand macht, wer das Programm macht. Und für so grundsätzliche Überlegungen braucht es, finde ich, Zeit. Und das ist nichts, was so nebenher geht. Und deswegen, glaube ich, war mal der erste Schritt, dass man die Hände freikriegt, dass man was sich sinnvoll überlegen kann und die Energie dafür auch hat. Und ich bin da jetzt auch ziemlich angesprungen auf das, was du gesagt hast, Maeve, weil natürlich sind die Rahmenbedingungen, das ist ein ewiger Spagat zwischen dem, was dann gefordert wird, und da ist die Verschärfung oder die Konkretisierung jetzt auf Bundesebene natürlich nichts, was das einfacher macht. Wenn es heißt, man muss mindestens 9 Monate Betrieb haben und so für die, ich glaube 39 Tage mindestens Programm oder 40 Tage im Jahr, dann unabhängig davon, ob man jetzt 20.000 oder 60.000 kriegt quasi, dann ist es sehr herausfordernd, dann unter den Hut zu kriegen. Aber ich bin da ewige Optimistin, dass ich mir dann denke, das muss trotzdem gehen, weil es kann nicht sein, dass das auf Kosten der Personen geht, weil wenn die Personen nicht da ist, gibt es den Verein nicht mehr. Und die Konsequenz steht am Ende des Ganzen. Und insofern die Prioritäten so zu setzen, dass dann trotzdem die Personen vorn stehen mit dem, was sie haben und kennen an Bedürfnissen und Fähigkeiten, und das abzugreifen als allererstes und aus dem außer dann aufzubauen, was möglich ist. Das war mein Wunschszenario. In der Realität schaut es so aus, dass ich als Künstlerin und Kulturarbeiterin auch auf dem Modell Brotjob plus freie Projekte hinsteuern, beziehungsweise das machen möchte. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich vorher angesprungen bin, weil ich merke, dass ich, und das passiert mir tatsächlich im Kürbis das erste Mal so, dass ich anfangen, also dass ich Menschen verteidigen muss, dass sie bezahlt kriegen in ausreichender Manier, weil die haben ja nebenbei noch einen Job und machen das ja nicht hauptberuflich. So wie stellt man fest, dass jemand Künstlerin ist? abgesehen davon, dass die Personen, die engagiert Ausbildungen haben, die universitär abgeschlossen sind oder an einem Ort, wenn ein Abschluss da ist, dass die Ausstellungen vorzuweisen haben, dass ich eine fähige Person bin, weil ich ein Studium habe, das dazu passt, die aussucht, muss ich trotzdem klar machen, warum es wichtig ist, dass man die bezahlen und dass das kein Hobby ist. Und dann erklären, warum, was ist der Unterschied zwischen Hobby und professionellem Künstlerinnen-Dasein. Und das ist sowas, wo ich auch gemerkt habe, da brodelt es dann. Und das ist eine Frage, vor der ich merke, im urbanen Raum weniger stehe. Obwohl es da auch nicht Usus ist, dass das so passiert und da, also eine faire Bezahlung, aber ich merke, dass die Fragen mal dazu zumindest nicht gestellt werden. Und das ist auch noch, also das ist mir noch eingefallen. Das finde ich eine spannende Diskrepanz.
Gunilla, bitte.
Mir ist nur aufgefallen, dass die Zusammenstellung halt eigentlich total genial ist für die Strukturen her, weil die Katharina hat mit dem Kürbis eben 1976, da ist eine richtig fette Struktur und Geschichte dahinter. Maeve hat selber aufgebaut, denke ich, Hartmann und Simon Müller. Und ich bin eigentlich nur mehr in die Communities tätig, ohne Orte dazu. Und ich glaube wirklich, dass Katharina wird zum Schwarzen haben mit der Veränderung. Weil wenn es so eine Struktur, die immer eine Tradition mit sich bringt, im Knack hast, das ist wie du gesagt hast, das braucht echt Zeit, dass du Veränderung überhaupt einleiten kannst und dass die angenommen wird. Ich glaube, was total, das darauf wollte ich eigentlich hinaus, bei den unterschiedlichen Schwierigkeiten, je nachdem, wie alt die Strukturen sind, in denen man arbeitet, man muss halt auch man braucht dann den Mut, drauf zu scheißen. Und je mehr du im Hintergrund hast an langgewachsenen Vereinsvorstand, an tradierten Programmen und so weiter, desto schwieriger ist es jetzt. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung sein der nächsten Zeit. Was können wir weglassen? Was wollen wir weglassen? Und wie kann es dann weitergehen?
Ja, ich habe mir hier groß eingekreist als Stichwort, du hast das Wort benutzt, Zukunftsfähigkeit, Katharina. Und das bringt mich jetzt auch so ein bisschen auf etwas, was ich jetzt in der Recherche für die Sendung oder da bin ich drauf gestoßen. Und zwar wird Mitte November in Wien eine Diskussionsveranstaltung des Bundesministeriums für Kunst und Kultur stattfinden. Und dort wird unter vielen anderen Themen auch, unter anderem wird es ein Podium geben, wo die Frage aufgeworfen wird, ob der ländliche Raum die Zukunft Europas ist. Ich habe mir die Frage jetzt so ein bisschen für den Verlauf dieses Gesprächs aufgehoben, weil wir jetzt so über diese ganzen Rahmenbedingungen gesprochen haben, die Herausforderungen, die da sind, die so vielseitig und so intensiv sind, dass ich mich jetzt da ein bisschen so frage oder euch die Frage eigentlich weiterleiten möchte, wie seht ihr das? Also wird der ländliche Raum die Zukunft Europas? Was fangt ihr mit dieser Frage an? Und ja, Maeve, bitte.
Ja, danke, dass du die Frage im Vorfeld ausgeschickt hast, weil über das habe ich mir einige Gedanken gemacht. Es ist nämlich eine sehr, sehr spannende Frage. Jetzt, wenn man selber am Land lebt, dann hofft man natürlich ja, dass da irgendwie die Leute herziehen und dass das wieder zurückkommt ans Land und dass das sozusagen nicht stirbt, weil jetzt haben wir über dieses Land sterben, Innenstadt sterben, irgendwie in der Sprache stirbt alles, was mit Land zu tun hat. Ich habe für mich das ein bisschen so überlegt, dass ich mir denke, in der Zeit, in der wir jetzt leben, wo wir merken, es wird immer heißer in den Städten, für Leute habe ich das Gefühl, im Sommer flüchtet man aus den urbanen Zentren, weil es einfach unpackbar heiß ist, dass das vielleicht eine Sache ist, dass man die Stadt, dass man das Land wieder mehr genießen kann, weil man einfach mehr Fläche hat. Andererseits denke ich, dass diese klassische Einfamilienhaussiedlung nicht die Antwort sein kann, weil ich zersiedel halt einfach alles. Ich brauche viel mehr Infrastruktur. Österreich versiegelt ohne Ende Flächen. Also ist da, glaube ich, europaweit sehr, sehr weit vorne im Versiegeln von Flächen. Dann müsste man halt, wäre halt diese Belebung der schon existenten Gebäude schon eine Antwort, dass ich hergehe und sage, okay, da stehen Gebäude, die sind ein paar hundert Jahre alt, wie bei uns in der Gegend 500 Jahre, ist keine Seltenheit, dass da ein Haus steht, dass man wieder das Land insofern besiedelt oder halt zurückerobert oder wieder zurückkommt oder halt wieder belebt, egal welches Verb man dort verwenden will, weil einfach die Strukturen schon da sind. Und ich glaube halt, dieser ewige Ausbau und das ewige Verdichten in der Stadt wird vielleicht irgendwann ein Ende finden. Und auch dieses Zersiedeln wird irgendwann oder sollten wir nicht mehr so weiter betreiben. Also vielleicht liegt die Zukunft insofern am Land, weil weil die Strukturen da schon da sind, die Gebäude schon da sind, wenn man nur möchte. Also, und ich glaube, das ist ja das, was ich mit den Iron Women ganz stark merke. Wenn man draufkommt, dass es da ein Netzwerk gibt, wo man sich anhängen kann, wo man leichten Zugang hat, wo man Kultur findet, wo man einen Austausch findet, dann ist das Land nicht mehr so sterbend, wie es halt so gern dargestellt wird. Weil als Person, die am Land lebt, hat man halt auch nicht immer so die Freude, wenn man immer als der dargestellt wird, der nur am Land bleibt und da ist eh alles vorbei. Und nur in der Stadt gibt es ein Leben. Und das ist nicht so, aber das ist halt sehr viel Arbeit und das ist sehr viel ehrenamtliche Arbeit, das sichtbar zu machen, dass es am Land sehr wohl viel gibt und viel Kompetenz auch gibt. Das darf man auch nicht vergessen. Also wir brauchen nicht vergessen, dass sehr, sehr viele Menschen am Land ganz viel können und ganz viel machen. Und ich glaube, deshalb kann das schon sein, dass das Land die Zukunft ist. Wenn aber auch dieser Wandel in den Gedanken stattfindet der Menschen, dass sie sagen, okay, das Land ist lebenswert und diesen negativen Stempel sollte man vielleicht ein bisschen entschärfen.
Katharina, bitte.
Ich habe mir zwei Sachen mit notiert da gerade, und zwar Mikro und beides. Und ich fange bei beides an. Ich glaube, dass es sehr schön wäre, wenn nicht das eine oder das andere die Zukunft wäre, sondern wenn beides einfach geht und wenn es einen guten Austausch gibt zwischen. Ich lasse das so stehen, weil ich würde jetzt da nicht Stadt und Land sagen wollen, sondern es ist einfach zwischen den verschiedenen Orten in der Steiermark aktuell, weil wir gerade da sind. Und Mikro habe ich mir aufgeschrieben, insofern ich würde da ganz klar anfangen, weil ich merke, was große Qualität ist, was sich zum einen bei mir sehr verändert hat, seit ich da wohne, und das sind jetzt so knappe 7 Jahre. Ich komme aber grundsätzlich aus einem recht kleinen Ort, das heißt, mir ist das schon vertraut, so wie das so läuft, da am Land. Und hat einfach eine andere Qualität. Und ich glaube, dass die Qualität, die man da mit, ich wohne jetzt auf einem Hügel, ich bin umgeben von Wald, habe auch Nachbarn. Und das ist eine Qualität, die Leute, die dann uns besuchen kommen, durchaus sehr schätzen. Und ich wiederum schätze das auch sehr, wenn ich wieder mal in einen urbanen Raum komme, wo einfach viel los ist, wo ich viel Input habe und viel Angebot habe. Und ich glaube, das ist einfach, dass deswegen beides schön ist, wann möglich ist und existieren kann und wann es einen Austausch gibt zwischen, weil mir kommt auch vor, dass die Residency-Personen, die jetzt zum Beispiel nach Wies kommen, die schauen ganz anders auf den Ort und genießen das, wo sie da gerade sind, dass sie da zwischen Weinhügeln spazieren gehen können und ein ganzes Atelier dann für sich haben. Und gleichzeitig bilde ich für mich dann da auch mit den Personen ein kleines Netzwerk, das dann auf Mini-Ebene, wir gehen dann zusammen buschen, schauen, und ich schaue, dass die Ausstellung macht, gemeinsam mit der, die die Residency macht, irgendwann einmal zusammenkommt oder in irgendeiner Form, dass man da einfach anknüpft. Und ich glaube, dass ganz viel darüber läuft dann auch, wo man ist und mit wem man vor allem dort aufeinander trifft. Und ich glaube, das sind diese Mini-Begegnungen. Und das ist, glaube ich, das, und das ist der letzte Punkt, auf den ich hin möchte. Diese Begegnungen, das ist die große, große Kunst von Kunst und Kultur, dass sie Begegnungen mit Leuten schafft, die nachhaltig was verändern können. Sei es jetzt in einem schönen Gespräch oder sei es in einfach einem lustigen Abend oder an einem Kunstwerk, das auf einer Ebene berührt, die man nicht glaubt hat, dass es tut. Und ich glaube, deswegen ist Kunst- und Kulturarbeit auch insgesamt zukunftsfähig, weil ich glaube, dass das dem Menschen immanent ist, dass wir alle andere Leute und Begegnungen brauchen. Und umso mehr brauchen, umso weniger sie stattfinden.
Gunilla, bitte.
Ich würde das voll unterschreiben. Ich sehe das auch so, dass die Zukunft im Land liegt, weil nämlich paradoxerweise die Projekte, die Arbeiten am Land diverser sind als in der Stadt. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Du hast in der Stadt oder in urbanen Räumen, wenn mehr Leute da sind, hast du einfach eine höhere Chance, dass du Leute findest, die gleich denken, gleich ticken wie du, mit denen kannst du da Gruppen bilden, was total geil ist. Aber im Moment ist es vielleicht nicht hundertprozentig oder alleinig das, was wir brauchen. Also solche Räume mit Gleichgesinnten sind laborartig, Entwicklungsräume sind total super zu ihrer Zeit. Im Moment haben wir eher das Problem, dass es große Unterschiede gibt oder eine große Kluft einfach zwischen den unterschiedlichen sozialen Gruppen. Und da ist, wenn du am Land was machst, du musst halt mit den Leuten arbeiten, die da sind, und die sind nicht alle gleich drauf. Also da brauchst du ein wesentlich höheres soziales Geschick. Beziehungsweise musst du auch einen gemeinsamen Nenner finden, der nicht dasselbe ist, wie wenn du das Projekt in einer Stadt machen würdest. Deswegen glaube ich, dass im Land wirklich die Zukunft liegt. Was auch ein kurzer Fun-Fact ist, bezüglich, also das Land stirbt und so, nein, Alter, stirbt nicht. Es ist da immer das große Weinen, dass die Menschen weggehen, und die gehen aber weg seit der industriellen Revolution. Da besteht einfach eine Landflucht, weil es in der Stadt halt ein bisschen lässiger ist, manchmal von den Arbeitsbedingungen her, dadurch, dass du eine nicht so sichtbare patriarchale Gesellschaft hast, die dein Privatleben bewertet. Da gibt's ganz viele Komponenten, dass man weggehen kann, und die großen Weiner, die immer wieder mi, das Land stirbt, wir werden alle sterben, finde ich persönlich hauptsächlich so in der Boomer-Generation, die auch noch aufgewachsen sind, oder Boomer und davor, die auch noch aufgewachsen sind, so mit 5, 6, 7, 8, 9 Geschwistern, plus 5, 6, 7, 8, 9 Onkeln und Tanten in unmittelbarer Umgebung, die alle zusammengeholfen haben, alle im Stall gearbeitet haben. Damals, wie man Kinder noch geschlagen hat und alles besser war, es war nicht besser. Es hat einen Grund gegeben, warum Menschen weggehen vom Land. Und es wird auch einen Grund geben, warum sie wieder zurückkommen. Man hat das auch in der Regionalentwicklung bei Corona sehr gut gemerkt. Also Corona hat mehr für einen Rückzug dann als sämtliche Regionalentwicklungsprogramme. Einfach aus logischen Gründen, weil da ist Platz gewesen. Und man hat wieder zu den Eltern ziehen können oder an Orte, wo man halt eine Wohnung oder ein Haus gehabt hat. Deswegen haben wir grundsätzlich ja, Land, Zukunftsraum, geil. Was ich vorher schon kurz angerissen habe, sind die wirklich sehr dominant vorherrschenden patriarchalen Strukturen am Land. Ist jetzt kein Floskel, ist wirklich so, die wirklich die ganze Gesellschaft durchdringen, in der gegenseitigen Bewertung, in der Art, wie man redet miteinander, in der Frage, traut man sich, misstraut man sich, die meiner Meinung nach ein großer Faktor waren, warum Leute weggegangen sind. Und die setzt einfach ein bisschen, also es stirbt nicht das Land, aber die Leute, die patriarchale Strukturen aufrechterhalten, sterben halt langsam ein bisschen weg. Guter Zeitpunkt für Frauennetzwerke, by the way. Und der Transformationsprozess, den das Land gerade durchmacht, dass alte Strukturen wirklich weggehen, wegsterben und sich Neues bilden muss, das haben wir in den Städten im Moment nicht so. Die sind da einfach noch stabiler. Und deswegen glaube ich, dass die EU recht hat, dass am Land jetzt was passiert, was in den Städten nicht passiert, und dass das auch die Zukunft ist, wenn man sich das gut anschaut.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, und ich möchte jetzt nochmal vielleicht, also weil das war jetzt alles sehr positiv und hoffnungsvoll, und das ist auch schön, eigentlich würde ich ja jetzt schon an dieser Stelle eigentlich enden wollen. Ich möchte aber nochmal Stichwort Regionalentwicklung nochmal ein bisschen auf die Verantwortung der Politik auch kommen, weil ihr habt jetzt ganz viele Dinge angesprochen, die so eben diese Mikroarbeit, diese Zwischenarbeit, diese kleinteilige Arbeit, die da geleistet wird, oder Stichwort patriarchale Strukturen oder Stichwort Generationenwechsel, der irgendwie so in einzelnen Orten stattfinden muss und genau. Aber wie sehr braucht es da auch die Politik oder Rahmenbedingungen? Also es geht da um diese Verantwortung, weil es gibt Regionalentwicklung, es gibt finanzierte Stellen, es fließt Geld in diesen Bereich, es gibt Webseiten, es gibt Kampagnen. Macht es Sinn, zusammen zu diesem politischen, gesellschaftlichen Zeitpunkt, an dem wir stehen, die Politik da überhaupt noch in diese Verantwortung zu übernehmen, ja? Wie würdet ihr die Rolle bewerten der Politik und der Verwaltung? Also auf jetzt Landesebene, als auch auf Gemeindeebene zum Beispiel, ja. Gunilla, bitte.
Ich glaube, dass, weil du im Regionalmanagement und so weiter angesprochen haben, du hast in den Strukturen immer wieder total motivierte, gut ausgebildete Menschen drinnen, die auch gute Sachen machen wollen. Aber es sind eben Strukturen, die zum Großteil wahnsinnig überholt sind. Einerseits, weil die aufgebaut worden sind in den wirtschaftlichen Aufbruchsjahren, wo halt alles noch geil war. Und jetzt selber das Problem haben, dass sie da einen Verwaltungsapparat mitschleppen, der einfach von den Grundstrukturen her nicht in der Lage ist, da Lösungen anzubieten. Also ich glaube, ich habe da in Politik und gegebene Strukturen eher so überschaubares Vertrauen, dass da Lösungen angeboten werden. Eben, ähnlich auch, wie wir vorher geredet haben, wie es bei der Katharina jetzt ist, zum Beispiel beim Kürbis, so eine lange Tradition, was eine Struktur, die lange aufgebaut worden ist, die jetzt vor Herausforderungen steht, die völlig neu sind und die noch nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen.
Katharina, bitte.
Ich würde da wieder zum Anfang zurückkommen. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo Politik mit einem einfachen Okay was bewirken könnte, ist, wenn Personalkosten innerhalb von einem Förderbudget okay sind, wenn sie hoch sind, damit die Personen, und beim Kürbis beispielsweise sind es aktuell 3 angestellte Frauen, fair und angemessen bezahlt werden. Und wenn das okay ist, dann wird da schon ganz viel frei für Strukturveränderung, glaube ich. Ja.
Maeve, magst du noch was zur Frage der Verantwortung der Politik sagen?
Also was wir ein bisschen sehen, ist, dass die Problematik ist einfach eine Tatsache, dass man sich sehr oft neue Kampagnen oder Webseiten oder irgendwelche Tools überlegt, die eigentlich bewirken sollen, dass Dinge, die am Land passieren, sichtbarer werden oder die generell in der Kulturarbeit passieren, ich sage es ganz generell, einfach sichtbarer werden. Was ein sehr guter Ansatz ist, dass ich sage, okay, ich mache Dinge sichtbar und hin und her. Andererseits, die Kehrseite der Medaille in unserer kleinen Struktur, die wir da haben, wenn ich die Seiten bespülen muss und ich muss dorthin E-Mails senden und ich muss die informieren, ich muss da informieren, das macht für uns auch immer sehr viel mehr Arbeit. Das heißt, es ist für uns auch diese Kampagnen, wenn erstens einmal bei den Kampagnen ist es sehr oft so, dass man als regionaler Player das ja auch nur irgendwie sieht oder mitkriegt, aber nicht involviert ist. Und alles, was an Webseiten daherkommt oder Dinge, die man teilen möchte, um die Sichtbarkeit halt zu erhöhen, was ja ein guter Input ist, für uns auch sehr oft Arbeit bedeutet. Das heißt, dann muss ich die auch informieren und hin und her. Also das ist irgendwie von diese Kampagnen tun wir uns ab und zu schwer damit, sagen wir es mal so. Dabei, ob das jetzt in unserer täglichen Arbeit dann ankommt oder eigentlich nur ein Zusatz ist halt die Frage.
Stichwort Generationenwechsel, merkt ihr auch in den Gemeindestrukturen, dass sich da langsam was verändert? Kommt es zu dem Punkt, dass sich auch dort die Strukturen verändern, sodass dass ein anderes, nachhaltigeres Arbeiten möglich sein wird? Oder sind Gemeinden meist noch Verhinderer von dieser Arbeit oder in Konkurrenz? Die Gemeinden stehen ja selber auch stark unter Druck, also unter finanziellem Druck. Also könnten die Gemeinden vielleicht, wenn wir von der Zukunft sprechen, auch mehr zu starken Partnerinnen werden, um eben auch dann Landespolitik, die ja dann trotzdem oft von Graz aus passiert, also in der Steiermark jetzt, da mehr Druck herzustellen und mehr Verbündete zu werden? Oder sind sie teilweise schon die Verbündeten für euch?
Aus Sicht von Kürbis weiß ich, dass der über die letzten Jahrzehnte sehr wertschätzender Umgang von der Gemeinde aus gegeben hat. Was ich glaube, ist, dass das einfach von Dorf zu Dorf, würde ich fast sagen, sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wer in welcher Form diese Gemeinde leitet, was für Möglichkeiten an Anknüpfpunkten es gibt, weil ob der politischen Situation gerade, wie die verschiedenen Gemeinderäte sie zusammensetzen, hat man nicht überall die Situation, wie es jetzt der Kürbis hat in Wies, wo er seit Jahrzehnten quasi mit denselben Personen zusammenarbeiten kann und das auf sehr schöne Art tut, gibt es sicher in anderen Gemeinden andere Gemeindezusammenstellungen, Stichwort Rechtsruck, wo die blauen Gemeinderäte und Gerätinnen sind ja am Land definitiv mehr als in der Stadt. Und ich glaube, dass das aktuell nicht unbedingt einfacher macht, da zusammenzuarbeiten, würde ich jetzt einmal unterstützen. Vielleicht ist es anders und es war schön, wenn es anders ist.
Maeve, wie geht es euch mit der Gemeinde?
Also ich denke, die Strukturen haben sich nicht großartig verändert, könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, die Personen verändern sich jetzt. Also die Leute, die jahrelang die gewisse Arbeiten gemacht haben, gehen jetzt einfach in Pension und da kommen jetzt Leute nach oder auch nicht. Also wir merken schon auch, dass viele Jobs, die in Kultur mit Kultur zu tun haben, in den Gemeindestrukturen nicht nachbesetzt werden. Was auch irgendwie spannend ist, wenn man Leiter oder Leiterinnen gehabt hat für gewisse kulturelle Strukturen in der Gemeinde und dann gibt es den Job einfach nicht mehr. Das ist schon auch eine sehr spannende Entwicklung. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass sich die Strukturen wahnsinnig ändern. Vielleicht gibt es eine Verjüngung der Personen, die da drinnen sind. Und vielleicht dadurch, dass die einfach andere Leute da drinnen sind, die vielleicht mehr schätzen oder einfach denen bewusster ist, gerade auch mit der angespannten finanziellen Lage der Gemeinden, dass man Kooperation braucht auch mit den anderen Playern, die dort sind, dass man die auch einen Tisch holt, dass man halt auch sagt, okay, man bespricht mit allen, die da sind, gewisse Dinge. Ich gebe jetzt ein Beispiel, bei uns ist es so, wenn eine Veranstaltung ist an einem Tag, dann reicht es normal, weil fürs Publikum, du hast eine gewisse Menge an Menschen, die vielleicht gern zu einer Veranstaltung gehen. Wenn ich 3 Veranstaltungen am gleichen Tag mache, dann ist bei keiner Veranstaltung genügend Publikum da, dass es ein Erfolg ist. Und das sind Dinge, die man sich am Land halt einfach überlegen muss, dass man sich, wir setzen uns ein Jahr vorher zusammen mit der Gemeinde und sagen, an dem und dem und dem Tag haben wir das vor, gibt's da was anderes auch? Weil man sich natürlich gegenseitig ins Fleisch schneidet, wenn man 2 Konzerte am gleichen Tag hat. Andererseits sind wir dort die 2. Gewinner, weil wir als ehrenamtlicher Verein oder als kleiner gemeinnütziger Verein natürlich ganz anders agieren müssen als jemand, der eine Veranstaltung von der Gemeinde aus macht, die vielleicht von den finanziellen Voraussetzungen anders aufgestellt ist. Also bei uns sind 3 Abrenner hintereinander ein Riesenproblem. Und deshalb muss man sich da als Verein das gut überlegen, wann man seine Termine legt, zum Beispiel. Und da sind wir jetzt Gott sei Dank an einem Punkt, dass wir uns das mit den Strukturen einfach, also mit den Leuten dort ausmachen und sagen, pass auf, da hätten wir was vor, weil wir uns da gegenseitig sonst einfach das Publikum wegnehmen, das da ist.
Gunilla, und wir kommen schon zum Schluss.
Ja, also ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass es also grundsätzlich seit der letzten Wahl ein bisschen schlechter geworden ist. Von der Aufstellung her, beziehungsweise, also das war speziell bei den kleineren Gemeinden, Kulturreferent oder Kulturreferentin wird die Person, die als letztes wegschaut, wenn die Aufgaben vergeben werden. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo man sagt, das ist meine Passion in der Gemeinde und das will ich machen. Das ist einfach, was halt überbleibt. Und was vielleicht auch lustig ist, wenn ich, immer wenn ich der Maeve zuhöre, kommt ja aus Trofeiach, beziehungsweise Simon Mühle ist in Trofeiach. Trofeiach ist der Star der Regionalentwicklung. Also wenn es Trofeiach sagst bei der Veranstaltung, kriegen alle so leicht feuchte Augen und denken sie, oh, wie cool dort. Und das ist ein bisschen das Ding, wo man fragt, ist es in den Gemeinden besser worden oder schlechter worden? Die meisten von uns haben eine Gemeinde, in der wir arbeiten, wo es halt so ist oder so. So für einen generellen Überblick, glaube ich, ist es schwierig zu sagen. Grundsätzlich ist, wenn du eine Person hast in der Gemeinde, im Gemeinderat, vielleicht sogar Bürgermeisterin, her oder himself, die das cool findet, was du machst, dann hast du Meta und sonst halt eher weniger.
Was ich glaube, ist, dass eine Zeit lang, glaube ich, übersehen worden ist, sich darum zu kümmern, in offener Manier auf Augenhöhe jüngere Menschen mit einzubinden. Und ich glaube, das ist das, warum durchaus jetzt Leute wegsterben und dann keiner mehr nachkommt.
Also Stichwort Generationswechsel quasi so, ja. Ja.
Also auf Gemeindeebene merkt man das genauso wie in ehrenamtlichen Bereichen, genauso wie dann im Kulturbereich, auch wenn es bezahlte Arbeiten sind.
Vielleicht schaffen wir zu diesem Thema eine ganz eigene Sendung, weil das ist ja in den Regionen als auch im urbanen Raum dasselbe Problem eigentlich, das hier herrscht. Und ja, vielen, vielen Dank euch fürs Zeitnehmen und für die schönen und super interessanten und spannenden Inputs. Danke.
Danke für die Einladung.
Danke, ja.
Das war eine Diskussion mit Gunilla Blank von Iron Women bzw. den Murauerinnen, Maeve Doyle-Domian von der Art Main Trofeiach sowie Katharina Siegertz-Leitner, Künstlerin und aktiv bei Kübis Wies, über aktuelle Herausforderungen in der Kulturarbeit in den steirischen Regionen. Mehr zu ihren tollen Projekten erfährt ihr auf ironwomen.network, murau.live, artmain.at sowie kübis.at. Ja, und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende der Kulturradiosendung. Mir bleibt jetzt noch, mich von euch zu verabschieden. Falls ihr generell Input oder Fragen zu der Sendung oder zu unserer Arbeit habt, meldet euch einfach bei uns unter office.igkultur@mur.at. Mehr Infos und Links zur Arbeit, Informations- und Beratungsangebot der IG Kultur Steiermark findet ihr auf steiermark.igkultur.at. Dort findet ihr auch die Links, um alle Kulturradiosendungen nachzuhören. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und beende die Sendung wie immer mit Antonio Gramsci. Kultur ist Besitz ergreifen von der eigenen Persönlichkeit. Sie dient dem Gewinn eines höheren Bewusstseins, durch das man den eigenen historischen Wert, die eigene Funktion im Leben, die eigenen Rechte und Pflichten zu begreifen vermag.